Ich möchte uns heute Morgen eine Bibelstelle lesen. Eigentlich sind es Teile aus dem Psalm, die dann letztendlich im Matthäusevangelium enden. Und ich denke, dass es eine wichtige Sache ist, die uns Gläubige, das war schon im Alten Bund so, massiv betrifft, weil hier hat man den Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Im Psalm 73, das ist ja der berühmte Psalm, man hat ihn der Dennoch-Psalm genannt, von Asaf. Und Asaf war ja ein ganz wichtiger Mann im ganzen Dienst, auch des Tempels im Dienst um David. Und war ein sehr geistlicher Mann, hat von Gott auch den Auftrag bekommen, Psalmen zu schreiben und war sicher ein ganz wichtiger Mann. Und er schreibt hier ein Psalm Asafs: Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Das ist jetzt hochinteressant, wie ein geistlich klarstehender Mensch das Wort Gottes auf sich wirken lässt und hier dann erkennt, letztendlich, das ist auch im Neuen Bund so, Gott ist nur gut gegen die wahren Gläubigen, gegen die, die wirklich Gott dienen, die letztendlich auch reinen Herzens sind, die gereinigt sind durch Jesu Blut. Und wer würde als Gläubiger dem nicht uneingeschränkt zustimmen? Ist doch genau das Gleiche, wenn man den Psalm 50, 15 nimmt: Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer würde dem nicht zustimmen? Genauso, wenn man Psalm 25, 3 nimmt: Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Es gibt keinen echten Gläubigen, der hier nicht zustimmen würde. Und genauso Hebräer 10, 10 und 14, wo die Bibel sagt, das vollkommene Opfer ist vollständig ausreichend, das ist das, was Gott getan hat. Es reicht vollständig aus zu unserer Heiligung, zu unserer Rettung, dass wir in den Himmel kommen. Ich sage es in meinen Worten. Niemand würde das letztendlich verneinen. Das heißt, wir stimmen alle zu. Und jetzt kommen wir zu dem heiklen Punkt. Wenn man zustimmt, das ist ja das, was man allgemein auch mit Glauben bezeichnet in unseren Breitengraden. Man sagt einfach, ich glaube es und nimmt es an und akzeptiert es. Aber das Interessante ist, dass die Bibel in Hebräer 11, 1, wo sie Glaube beschreibt, völlig andere Dinge sagt. Sie sagt, Glaube ist im Endeffekt, ich sage es einmal so, wie ich das Wort verstehe, eine Verwirklichung, eine Realisierung. Das heißt, Glaube heißt immer, man tut es, man setzt es um, man ist hier ziemlich radikal im Vorgehen. Weil dieser fromme Mann Asaf, der hat genau das gleiche Problem wie wir. Der hat das Problem, dass wir der Herr Jesus erlebt haben, dass wir die Vergebung der Sünden kennen, dass wir Gebetserhörungen hatten, dass wir Gott gedient haben, dass das alles ein Vergangenheitspotenzial ist, das da ist. Und trotzdem passiert im Laufe der Zeit im Leben eines Gläubigen etwas. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je stärker wird es. In Daniel 7, 25 wird beschrieben, wie die antichristlichen Kräfte die Gläubigen zermürben. Sie machen sie langsam weich, sie reiben sie auf. Und jetzt kommt bei so einem geistlichen Mann wie beim Asaf, der die Wahrheit bekennt und sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzen sind, jetzt passiert plötzlich etwas. Und das ist das, was im Leben der Gläubiger einfach passiert, nämlich die Praxis. Und jetzt geht er weiter, ich lese ab Vers 2. Ich aber, wisst ihr, er ist ehrlich, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen. Als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah, da steht ein Wort, das kann man mit gesetzlos wiedergeben. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und gewalttag ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen oder die Gesetzlosen. denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Da bricht regelrecht aus dem Herzen dieses Menschen etwas hervor. Da bricht etwas hervor. Das ist ein totaler Gegensatz zu dem, was vorher geschrieben steht. Er bekennt theoretisch, Gott ist nur gut gegen Israel. Die, die reinen Herzen sind, gereinigt durch Jesu Blut, da wird wirklich, so wie es in Römer 8, 28 steht, denen wird alles zum Besten dienen, nämlich die Gott lieben, die hier mit Gott in Gemeinschaft sind. Aber dann bricht aus dem Herzen das hervor, und jetzt sage ich es mal ganz ungeschützt, ich glaube auch keinem Menschen, dass er das nicht erlebt. Das ist normal, wisst ihr. Da braucht man auch kein frommes Theater spielen. Wisst ihr, die Gläubigen sind ja raffiniert, gell? Sie versuchen das dann zu umhüllen. Wenn du ihnen fragst, wie geht's dir, dann sagen sie glänzen. Dann kommt der Nebel, sagt, ich werde gerade geschliffen. Sie könnten doch auch sagen, mir geht's dreckig, oder? Wäre doch ehrlicher, oder? Dann hätten wir keine fromme Schlaufe. Wisst ihr, das ist einfach ein Kampf. Es ist ein Kampf, dieses Leben ist ein Kampf. Und das geistliche Leben ist ein Kampf. Wir sind laut Kolosser 1,13 aus dem Reich der Finsternis durch die Wiedergeburt herausgerissen aus dem Bereich der Finsternis, versetzt in das Reich Gottes, in das Reich Jesu Christi. Wir gehören zu einer anderen Welt. Wir sind hier Fremdkörper. Wir sind so da wie alle, nach Geist, Seele und Leib, normale Menschen. Aber innerlich gehören wir nicht zu dieser Welt. Die Finsternismächte, die haben uns auf dem Visier, die greifen uns an. Da ist das der Normalzustand, dass hier Kampf ist. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und das bewirkt genau, dass auch unsere Seele ermattet. Du siehst plötzlich, dem, der Gott nicht dient, geht es besser wie dir. Der ist nicht krank. Der hat keine finanziellen Probleme. Den schlauchen ganz viele Dinge psychisch nicht. Der scheint immer fröhlich zu sein. Bei seinen Kindern klappt alles. Da ist alles wunderbar und schön. Und du siehst, der hat nicht den Ärger wie wir Gläubigen, der hat nicht die Anfechtung im Geschäft, wenn es halt nicht glatt geht, lügt er halt, dass sich die Balken biegen, das ist doch kein Problem. Und mir hat mal ein großer Direktor gesagt, um guter Banker zu sein, musst du lügen können, dass sich die Balken biegen. Die haben dann gesagt, guter Banker lügt gar nichts. Wisst ihr, das ist einfach das, was im Herzen drin ist. Er sagt, ich sehe, die anderen sind hochmütig, bildet sich viel ein. Gemeinde, die nicht klar steht, da läuft's, wir haben da Ärger. Versteht ihr? Das geht durch die Bank, nicht nur zu der Welt, sondern auch im christlichen Lager. Die abgefallenen Kreise am Oberwasser. Es ist so, wie wenn alles galoppieren würde. Und wir Gläubige, wir sind, die wir Gott dienen wollen, wie ein Asaf, wir sind die Dummen. So kommt's raus. Und der Asaf ist ein ganz ehrlicher Mann. Er sagt hier, er sagt ganz offen, ich gebe zu, ich habe die beneidet. Ich wollte auch, dass es mir so geht. Ich will auch mal Ruhe. Das ist ganz ehrlich. Und er sagt auch ganz klar, da braucht man sich überhaupt keine Illusionen hinzugeben. Er sagt, fast wäre ich gestrunkelt. Also ich kam fast zu Fall durch das. Das ist üble Sache. Und dann erklärt er in Vers 14, er ist den ganzen Tag geplagt, Kampf ohne Ende. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Er sagt, selbst Gott erzieht mich und züchtigt mich. Das heißt, ich werde nicht nur angegriffen vom Teufel, sondern Gott erzieht mich auch noch. Und dann habe ich noch meinen eigenen Charakter, meine eigene Seele. Das reicht doch, oder? Ist das so siehst du, wie dieser Mann hier fast kaputt geht. Ich möchte jetzt nicht weiter mit dem Asaf gehen. Das machen wir am Schluss. Sondern ich möchte einfach das nochmals betonen. Zum Leben eines Gläubigen gehört nicht nur, und das ist ein frommes Theater und das ist Lüge und das ist Heuchelei, indem er hier vorspielt, dass da immer alles glatt geht und alles auf Wolke 7 schwebt, sondern da gehört dieser Kampf einfach dazu. Da gehören diese Enttäuschungen dazu. Da gehören Sorgen dazu. Und dass man einfach das, was man erwartet, nicht erlebt, dass es nicht klappt. Und dann kommt halt das Problem, wenn die Enttäuschungen der Vergangenheit zu stark sind, dann bricht es hervor, wie bei immer Asaf. Und dann erlebst du Philipper 2,21. Du erlebst es bei dir und bei anderen. Bei dir kannst du noch mitleben, aber bei anderen kannst du nicht mitleben. Da heißt es, Paulus sagt über seine Mitarbeiter, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Stimmt das? Alle Mitarbeiter eines Paulus sind so, außer Timotheus. Und plötzlich merkst du, hey, die anderen sind ja auch so, und dann ärgerst du dich. Und wenn du in den Spiegel guckst, merkst du, dass du auch so bist. Wisst ihr, merkst du plötzlich, der Mensch ist ein Egoist. Der Mensch ist ein perfekter Egoist. Meine Frau sagt mir manchmal, du bist genauso ein Egoist wie die anderen. Hat sie ja recht. Ich bin immer dankbar. Du brauchst ja dein Gegenüber, wenn du von Gott berufen bist, verheiratet zu sein. Du brauchst ja jemanden, der dir die Wahrheit sagt, oder? Das ist ja wichtig. Ist aber da ist irgendwo, ist hier ein Ader. Und solange du dich jetzt nur an dir selber ärgerst, geht es noch. Aber sobald du dich in die andere ärgerst und an dir nicht mehr, dann wird es schwierig. Und jetzt kommt natürlich etwas, wenn jemand wie ein Asaf Gott richtig dient und ihm dienen will, so wie wir es ja auch wollen, dass man Gott ehrlich dient und man sieht das alles, man sieht seine Täuschung, man sieht, dass man formell immer wunderbar gläubig ist und alles wunderbar im Glauben nimmt. In Wirklichkeit ist man innerlich enttäuscht und doch frustriert. Und man sieht, wie man doch letztendlich immer den Eindruck hat, ja, mir geht's nicht gut genug, warum tut der Herr das nicht? Alle diese Dinge können dann bewirken, wenn ein Mensch wirklich ehrlich Gott dient, das, was passiert, wie beim Elia. Elia war ja ein Mann, der Gott gedient hat. Er hat die Baalspriester geschlachtet. Er hat Dinge erlebt. Auf ein Gebet hin fiel Feuer vom Himmel. Das haben wir alle nicht erlebt, oder? Gigantisch. Ein Mann, wo du sagen musst, ja, kann der überhaupt noch wackeln? Und dann merkt er etwas. Und jetzt kommt eine hochinteressante Passage in 1. Könige 19. Da sagt die Bibel, nachdem ihn Isabel bedroht, er hat also mehr Angst vor Menschen als vor Gott. Und das ist schon mal interessant. Also da sieht man, da ist schon das Gleiche wie bei Asaf passiert, bei Elia. Da ist was gekippt. Vers 4, er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit. Interessant ist, dass die Bibel sagt, wenn du als Gläubiger in die Wüste gehst, dann geh 3 Tagereise weit. Er ist bloß eine gegangen. Das heißt, es war ein eigener Weg. Also er hat es nicht getan, weil Gott ihn gedemütigt hat, sondern es war seine eigene Idee. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Er hat nicht in Gott geruht, sondern er ist unter den Ginsterstrauch gegangen. Und Ginsterstrauch ist ein Strauch, der wächst auf der Erde, auf dem Fluch. Das heißt, du suchst dann die menschliche, fluchbeladene Hilfe. Und er erbat sich den Tod und sprach, es ist genug. Sagt doch der Asaf, jetzt reicht's. Sind wir doch ehrlich, wer von uns hat noch nicht gesagt, jetzt reicht's. Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben. Steht im Hebräische Nefesh, also meine Seele, also er will jetzt nicht bloß nur sterben, sondern er will eine Ruhe, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann sagt die Bibel, dann schläft er ein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er ist nicht nur von allem enttäuscht, obwohl er einen großen Sieg hatte geistlich, sondern dann kommt die Eigenverdammnis, dann sagt er, nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin unmöglich. Ich bin auch nicht so, wie Gott es will. Und im Prinzip bin ich ja selber schuld, dass jetzt schief läuft. Und ich bin auch nicht besser wie die anderen. Wisst ihr, das ist aber jetzt nicht eine geistlich vom Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis, sondern das ist die Frustration. Vom Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis wäre, wenn er 3 Tage Reise weit gegangen wäre. Wenn er der Weg Gottes gegangen wäre, wenn er es ausgelöst hatte. Das ist einfach der Frust über sich selber. Wisst ihr, und da ist jetzt die Frage, was ist zerstörerischer? Das, was Asaf beschreibt, wo die Leute in einer Verkennung ihrer eigenen Situation dahintraben oder die totale Verdammnis, wo du dich unter den Strauch legst. Sicher ist das der bessere Weg, aber ist auch schlimm genug und zerstörerisch. Dann kommt ja der Herr Jesus und weckt ihn auf und sagt, hey, jetzt hör auf mit dem. Und dann siehst du plötzlich dein Leben. Und dann siehst du plötzlich, und das passiert oft in der Midlife-Crisis, vor allem bei Männern, wenn sie an einem bestimmten Zeitpunkt sehen, dass sie nicht das erreicht haben, was sie hätten erreichen können. Aber inzwischen habe ich festgestellt, das ist für mich die neueste Erkenntnis, auch hier gibt es eine Gleichberechtigung. Ich habe festgestellt, bei den Frauen ist es gar nicht anders. Plötzlich stellt die Frau fest, naja, ich weiß Missionswerke, da geht eine Schwester plötzlich hin und tritt aus und geht woanders hin, weil sie sagt, Die anderen haben alle was aufzuweisen auf dem Missionsfeld. Ich nicht, ich war nur daheim in der Etappe. Das ist einfach in unserem Denken drin, da kann man noch so fromm sein. Immer das zu kurz kommen. Entweder gibt es hier die Möglichkeit, dass man an die anderen verzweifelt oder dass man sich selber verzweifelt, denkt, man ist zu kurz gekommen. Oder man bricht dann aus und sagt, so, jetzt regle ich das selber. Das ist der Mensch, auch der fromme Mensch. Apostelgeschichte 15, 36. Ich bin dafür, dass wir ehrlich sind. Es bringt ja nichts, wenn man Theater spielt. Wisst ihr, ich glaube der Großteil der Leute nicht, dass sie aus ihrer Berufung raus zum Beispiel Arbeiter machen oder aufs Missionsfeld gehen. Ich mache mal ein Fragezeichen. Steht ihr? Wenn ich weiß, wie der Mensch ist, ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie jeder ist, bin ich immer ganz skeptisch und sage, naja, wenn es wirklich von Gott ist, dann wunderbar, aber ich bin immer skeptisch und sage, Fragezeichen, zuerst prüfen. Und jetzt siehst du etwas, und das hat mich tief erschüttert. Apostelgeschichte 15, 36, ein Paulus, selbst ein Paulus. Ich lese uns die Passage. Nach etlichen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Ist doch wunderbar, ist ein geistlicher Auftrag, das ist von Gott her richtig. Ist doch wunderbar, es hat mit Vollmacht, mit ihrer Berufung, mit dem Auftrag zu tun. Da ist alles bestens. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus gerannt wird, mitzunehmen. Das sei Verwandter. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Das war ein Zensierchen, der ist einfach zurückgegangen, hat es nicht gepackt, hat sie sitzen lassen, die anderen Brüder. Und jetzt sagt Barnabas, den nehmen wir wieder mit, ist er sei Verwandter. Und Paulus sagt, nö, so Leute kann ich nicht brauchen. Wisst ihr, und jetzt passiert etwas. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen und der durchzog Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Und jetzt ist das vielleicht mit das tragischste Kapitel und dieses Ende von Apostelgeschichte 15, ist insofern tragisch, du hörst ab diesem Zeitpunkt von dem Mann namens Barnabas nichts mehr. Ich bin in die Kirchengeschichte rein, habe versucht, Barnabas zu suchen. Er ist weg. Er ist im tiefsten Sinne weg. Wegen Johannes Markus, einem jungen Mann, der unbewehrt war, der sicher vielleicht schon auf die erste Missionsreise hätte nicht mitgehen dürfen, der sich erst hätte bewähren müssen. Jetzt kommen die alte Regel des Reiches Gottes. Aber jetzt kommt 2. Timotheus 4,11. Das ist für mich das Tragischste des Tragischen. Der 2. Timotheusbrief ist das Testament des Paulus. Das ist das Ende. Und jetzt sagt er hier, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Wer ist nützlich zum Dienst? Genau der Bursche, wegen dem er, ich sage mal so, der wichtigste Mann im Anfang seines geistlichen Lebens verloren hat. Nämlich Barnabas war der, der Paulus in Jerusalem eingeführt hat. Barnabas war der, der mit ihm gekämpft hat, Schulter, Schulter. Wegen diesem Mann zerbricht alles, und das ist für mich das Drama der Dramen, dass ausgerechnet dieser Johannes Markus am Schluss wieder da ist, aber der Barnabas ist weg. Wisst ihr, und wenn du das siehst, da siehst du, wie man, obwohl man es gut meint, obwohl man geistlich sogar recht hat, wie man Beziehungen zerstören kann, wie es tragisch laufen kann im Leben. Wisst ihr, ich sag's mal so, wenn man ehrlich ist und analytisch und das alles anguckt, dann wird niemand da sein, der nicht irgend solche Dinge in seinem Leben erlebt hat. Das müssen nicht immer geistliche sein, es kann dein Nachbar sein, es kann deine Mutter sein. Das kann deine Tochter sein, dein Sohn, das kann deine Verwandtschaft sein, das können deine Arbeitskollegen sein. Es gibt tausende Dinge, wo der Mensch einfach so, sagen wir mal, im Versagen Dinge erleben muss, die schlimm sind. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich noch das Nächste dazu. Jetzt ist das sowieso schon das tragische Umfeld eines Menschen. Das ist dieser Kampf, den wir haben von unserer Sündenatur her. Das ist einfach normal. Und jetzt kommt Zacharia 3, ab 1. Er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Hier ein Bild für den wahren Gläubiger, der vom Engel des Herrn, vor mir Jesus steht. Also da ist jemand, der Gott dienen will, wie ein Asaf, wie ein Elia, wie ein Paulus, wie ein Barnabas, wie ein Johannes Markus. Also Leute, die Gott dienen wollen. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Jetzt kommt das Drama. Der Teufel, der ja unsere Psyche kennt, und zwar der kennt die Psyche des Menschen generell, der fängt jetzt an zu verklagen. Und wir haben schon Leute gesagt, er hat doch recht, der Teufel, mit seiner Anklage. Ja, meistens hat er ein Stück recht. Manchmal hat er sogar, ist es richtig, was hier behauptet wurde. Trotzdem ist von Gott her falsch. Da sprach der Herr zum Satan. Jetzt redet Gott, der Teufel. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Also der Jesus redet hier an und sagt, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Wir alle sind Brandscheite aus dem Feuer herausgerissen. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich und du, unser ganzer geistlicher Wert und dessen, was wir vor Gott und auch in der Gemeinde sind oder im Reich Gottes auf dieser Welt, hängt nicht von unserer Leistung, von unserem Perfektionismus ab, dass alles klappt. Für Gott ist es viel wichtiger, dass wir ein Brandscheid sind, das gerettet ist, das aus dem Feuer herausgerettet ist. Das Wichtigste in meinem und deinem Leben ist, gereinigt zu sein durch Jesu Blut, gerettet zu sein. Und auf dieser Basis, ob da alles klappt, ist eine zweite Sache. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit Gott in Ordnung sind. Was möchte ich was zweit sagen, das ist genauso wichtig, ist, dass wir mit Gott in Ordnung bleiben. Wisst ihr? Das ist das, was wir halten müssen. Um das geht's. Wisst ihr? Du triffst dann auf Gläubige, die sagen, wir haben 12 Kinder. Sind alle gläubig? Naja, ich habe bloß 3 Kinder und bloß einer ist gläubig. Ja, was ist jetzt? Bin ich jetzt der Nix? Bin ich jetzt der Abfall? Versteht ihr? So denkst du doch, oder? Bis ich mal gemerkt habe, dass alles, was so verkauft wurde als gläubig, oft gar nicht stimmt. Ich weiß jetzt einen Fall, total dramatisch. Einer der strengsten Männer, ein Teil von euch kennt ihn sogar, einer der strengsten Männer, seine Mädchen, wunderbar, Rock, Zopf, Hingabe, alles wunderbar. Dann stirbt der Mann. Ein Bruder, der bei der Beerdigung dabei war, hat es mir berichtet. Dann passiert etwas. Jetzt kommen die Mädchen in weißer Kleidung und Badeschlappen zu der Beerdigung. Könnt ihr euch das vorstellen? Zu der Beerdigung in weißen Kleidern und Badeschlappen. Wisst ihr, was das war? Das war alles nur Theater und dann ist es hervorgebrochen. Sie haben das nie aus Überzeugung getan. Das war alles nur frommes Theater. Das war Zwang. Das war Sekte. Und in dem Moment, wie sie die Freiheit haben zu tun, was sie wollen, bricht es hervor wie eine Wasserflut. Und sie haben keine Hemmung, ein öffentliches Skandal auszulösen. Versteht ihr? Das ist der Teil vom Reich Gottes. Von dem wird nicht geredet und von dem redet niemand zu euch. Wisst ihr, das ist das Problem. Und dann kommt der Teufel. Und wisst ihr, die haben aus Verzweiflung das getan. Was denkt ihr, was bei denen hinterher passiert ist, vor ihrer ganzen Prägung her? Dann kommt der Teufel und macht genau das, was hier ist und verklagt die ohne Ende. Die sind wahrscheinlich fast krepiert, innerlich, seelisch, ob dem, was sie getan haben, obwohl es für sie eine Befreiung war. Wisst ihr, die haben das nicht mit Triumph getan. Die sind wahrscheinlich vor Verzweiflung und Angst fast kaputt gegangen und die anderen Gläubigen haben sie dann sowieso auch gleich niedergemacht. Ja, teilweise zu Recht. Aber wisst ihr, da kommt dann das Drama. Und dann Vers 3, Jeschua aber hatte unreine Kleider an. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich und du, wenn wir unreine Kleider haben, wenn wir versagen, wenn wir verzweifelt sind, wie ein Asa, verzweifelt an den Leuten, verzweifelt wie ein Elia an sich selber, wenn wir letztendlich wie ein Paulus, obwohl wir Gott dienen, in Vollmacht erleben, dass wir Dinge kaputt machen oder dass Dinge schief gehen, und wir merken plötzlich, wir sind selber und man hat unreine Kleider, Teufel verklagt uns. Da sagt die Bibel der entscheidende Satz. In dem Kapitel 3,3 kann man sich gleich merken, steht das entscheidende Wort. Und er stand doch vor dem Engel. Er steht doch vor mir, Jesus. Pass auf, es gibt einen entscheidenden Punkt. Das Wichtigste, was es gibt. Es darf nichts geben, was schief läuft. Das kann noch so schief laufen. Ob das menschlich, seelisch, körperlich, gesundheitlich, gemeindlich, finanziell, von der Psyche, vom Geist, vom Körper her. Also egal, was ein menschlicher Bereich überhaupt darstellt, egal, was hier betroffen ist, es darf nichts geben, was uns hindert, dass wir nicht mit dem Herrn in Ordnung sind. Wir haben nur einen einzigen Trumpf, das Blut Jesu Christi, das uns mit Gott in Ordnung macht. Wenn das stimmt, dann ist es zwar schlimm und tragisch, wenn Dinge völlig schief gehen, aber das Entscheidende stimmt, sie stehen doch vor dem Herrn und ich und du, wir stehen dann weiter vor Gott. Wisst ihr, der Teufel redet uns immer ein. Du bist genauso viel vor Gott wert, was klappt. Das ist die Teufelei. Genau das, was klappt, so viel bist du wert vor Gott, stimmt nicht. Was hat Gott angesehen bei dem wirklich furchtbaren Volk Israel? Was hat er angesehen, als der würge Engel die Erstgeburt töten musste, beim Passa in Ägypten? Er hat nur das Blut angesehen. Und die Bibel sagt klipp und klar, wo er das Blut sah, ging er vorüber. Und in diesen Häusern, wo das Blut war, da hat's Starke, da hat's Fromme, da hat's Reine, da hat's charakterlich Wunderbare, da hat's aber auch Schwache, da hat's Leute gehabt, die unrein waren, da hat's Leute gehabt, die nicht geglaubt haben, die gewackelt haben, aber der entscheidende Punkt war, sie waren hinter dem Blut in Sicherheit. Und das ist der entscheidende Punkt. Vor Gott zählt nur, dass ich mit ihm durchs Blut Jesu in Ordnung bin und der Rest ist zweitrangig. Wisst ihr, nochmal, der Rest ist zweitrangig. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Der Jesus hat ja sein Opfer gebracht unter furchtbarer Qualen, dass genau das, was mich quält, was mich kaputt macht, was zwischen mir und ihm steht oder was unrein ist, was Versage ist, dass er das hinwegnimmt. Er sagt, sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Feuerkleider anziehen. Das ist doch herrlich. Ich kann jederzeit, egal wie ich versagt habe, zu meinem Jesus kommen und mich reinigen lassen durch sein Blut. Und dann sagt die Bibel, dann kriegst du den Kopfbund. Was ist der Kopfbund? Das war das Zeichen der Priesterwürde. Lest weiter Mose. Der Priester hat einen Kopfbund gehabt, so weiße Mütze. Das heißt, er setzt mir wiederum meine Berufungsmütze auf. Also er gibt mir wieder das allgemeine Priestertum, dass ich Gott dienen kann und dann kann ich Gott dienen. Wisst ihr, der Teufel ist immer so, dass er eine fromme Welt aufbaut. Er baut eine Welt auf und sagt, naja, Gott kannst du nur dienen, wenn das und das und das und das und das und jenes stimmt. Sagt die Bibel aber gar nicht. Sondern die Bibel sagt, der entscheidende Punkt, dass ich mit Gott in Ordnung bin, der muss stimmen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss gereinigt sein durch Jesu Blut. Und dann regelt der Herr das andere. Jetzt ist halt die Frage, regelt er das? Jetzt kommt halt wieder der menschliche Charakter mit Matthäus 13, 22, wo die Schrift sagt, unter die Dornen gesät ist es bei dem, nämlich das Wort Gottes, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Welt sieht und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wisst ihr, Sorge, das nicht klappt. Was ist denn Sorge? Sorge ist Misstrauen gegen Gott, dass man sagt, Herr, obwohl ich dir diene, obwohl ich alles mache, wie du sagst, oder vielleicht auch nicht mache, es wird nicht klappen. Das ist Sorge, das ist Misstrauen. Das ist das, was der Teufel der Eva eingeimpft hat, sollte Gott gesagt haben. Das ist das Elend. Wisst ihr, und die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, auf den Vater im Himmel. Warum steht da werft? Da steht nicht, gebt sie in kindlichem Vertrauen ab. Die muss man werfen, wisst ihr, mit brachialer Gewalt. Ist doch wunderbar, dass die Kinder schon, zumindest zu meiner Zeit war so, bei den Bundesjugendspielen haben sie mit dem Lederball gelernt zu werfen. Dass du gleich weißt, was werfen heißt. Werfen heißt mit brachialer Gewalt etwas fortwerfen. Und so müssen die Sorgen weg. Es muss jedes Misstrauen am Herrn gegenüber weg. Und Sorge ist immer Misstrauen. Man kann sich das so angewöhnen, dass man gar nicht mehr anders denken kann als mit Sorgen. Und dann gehst du kaputt. Dann wirst du vom Asaf zum Elia und jetzt sei es mal ganz böse. Vielleicht wirst du dann wie ein Barnabas, dass du plötzlich aus der geistlichen Landschaft verschwindest. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Da ist der Johannes Markus besser, der trotz seinem Versagen zurückkam. Ist doch herrlich, oder? Und Paulus, der das alles überlebt hat. Und jetzt gibt's natürlich einen Mann, der nochmal ein ganz anderes Kaliber ist wie die alle. Das ist der Johannes, der Jünger, der an der Brust Jesu lag, der so vertraut mit dem Herr Jesus war, dass selbst schon Petrus ihm sagen musste, bei einer Sache, die er gern gewusst hätte, frag du ihn. Selbst der große Petrus hatte nicht den Mut, Jesus zu fragen, aber der Johannes war so vertraut, er hat ihm gesagt, frag du ihn. Er gehörte zu den drei Säulen, Er gehörte zu denen, die der Herr Jesus immer mitgenommen hat, wenn es hart auf hart ging. Er war wirklich ein Vertrauter Jesu. Und jetzt passiert etwas. Dieser Mann, und das wissen die wenigsten, der Herr Jesus hat diesem Mann, dem Johannes, war ja ein Verwandter von ihm, hat diesem Johannes seine Mutter, die Maria, anvertraut, am Kreuz. Und er hat die Maria zu sich genommen. Und die Maria hat nicht ein Haus gehabt im italienischen Loreto und ist auch nicht in den Himmel gefahren, sondern die war in Ephesus mit dem Johannes zusammen. Ich war schon in Ephesus, kannst du besichtigen, du kannst das Haus von der Maria besichtigen. Kannst du auch Johannes seine Kathedrale, kannst du alles besichtigen. Ist ihr? Und dieser Mann war in Ephesus und dann kam die Verfolgung. Und er ist der einzige der Apostel, wenn ich es richtig weiß, nagel mich nicht fest, aber ist meines Wissens der einzige Apostel, der kein Märtyrer wurde. Alle anderen sind gestorben. Ich habe ein Buch, wo sogar drin kommt, wer wann, wie, wo gestorben ist. Er war der einzige, den Gott hat überleben lassen. Er hat die Kämpfe durchlebt. Dann ist er verbannt worden ins Gefängnis nach Patmos. Das ist eine Insel im Mittelmeer, die draußen ist. Da kommst du nicht weg, wenn du kein Boot hast. Und dort ist er über 90 Jahre alt in großer Einsamkeit, ohne Gemeinschaft mit den Heiligen ist er gewesen. Er, der Lieblingsjünger Jesu. Wisst ihr, und dann ist etwas passiert. Er hat immer noch an Jesus geglaubt. Er war immer noch der Lieblingsjünger Jesu. Er hat sicher auch gebetet und hat zum Herrn geschrien, gefleht und war wunderbar. Und dann passiert etwas, plötzlich offenbart sich ihm der Herr Jesus. In Vers 12, Offenbarung 1, 12. Jetzt passiert's. Die Bibel beschreibt es, er wird angeredet. Und plötzlich merkt er etwas, die Stimme ist nicht von vorne. Der Jesus steht nicht vor ihm. Sondern es heißt, als ich mich umwandte, das heißt, er hat dem Herr Jesus den Rücken zugekehrt. Wissen Sie, das ist genau das, was passieren kann. Man kann, obwohl man Jesus dienen will, obwohl man geistlich klar steht, obwohl alles wunderbar ist, obwohl man Gott dienen will und auch unter durchgehen will und kämpfen will und alles tun will, kann man ohne es zu wollen, ausdrücklich, ohne es zu wollen, durch diese Kämpfe so zerrieben werden, auch in der Endzeit, so zermürbt werden, dass man Jesus, ob man will oder nicht, der Rücken zukehrt. Und dann redet ihn der Herr an. Und das Erste, was er sieht, sind sieben goldene Leuchter. Er sieht nämlich plötzlich wieder die Gemeinde. In der Regel wendet man sich enttäuscht auch von der Gemeinde weg. Aber in Wirklichkeit ist das Problem anders. Man hat dem Herrn Jesus den Rücken zugekehrt. Und jetzt plötzlich sieht er ihn. Der Auferstandenen, wunderbar, das kann man gar nicht beschreiben. Und dann sieht er wieder das zweischneidige Schwert. Er sieht das weiße Gewand, die Reinigung durch Jesu Blut, das Wort Gottes. Er sieht wieder alles. Mit einem Schlag, es ist wie wenn man den Vorhang wegreißt. Und dann heißt es Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Jetzt kommt der Schock. Jetzt kommt der Schock. Plötzlich kommt ein Schock. Da merkst du, er merkt. Ich habe ihm den Rücken zugekehrt. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich wieder. Und jetzt ist er so erschrocken. Wisst ihr, er hat ihr Bild vom Herr Jesus in seinen Gebeten. Er hat ihr Bild vom Herr Jesus, das einfach nicht gestimmt hat. Als er plötzlich dem Richtigen wieder begegnet, merkt er, wie sein Bild falsch war. Und das Bild, das der Teufel dir vom Herr Jesus zeichnet, ist immer falsch. Sondern wichtig ist, dass du ihm begegnest. Und dann bricht er zusammen. Er ist enttäuscht, von sich wahrscheinlich, geschockt. Und dann passiert was ganz Einfaches. Ich lese 17 ausdrücklich. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige oder der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes, schreibe, was du gesehen hast. Wisst ihr, was er macht? Er sagt ihm klipp und klar, wenn du stirbst, entscheide ich. Wie es mit deiner ganzen Verbannung ausgeht, entscheide ich, weil ich habe dich erkauft mit meinem Blut, sagt der Jesus hier praktisch indirekt. Und dann sagt er so, und jetzt gehst du an die Arbeit. Und plötzlich blüht dieser Johannes auf und schreibt die Offenbarung, muss man sich vorstellen. Kaum fassbar. Vorher liegt er auf dem Bauch, und kann nicht mehr. Und ich habe mir auf meinem Zettel für diese Verkündigung drüber geschrieben, vor Psalm 73 zu Matthäus 11, 28. Das ist immer das Problem. Wie kommen wir vom Psalm 73 vor der völligen Enttäuschung zu Matthäus 11, 28? Ich lese uns Matthäus 11, 28 und 29. Da sagt die Schrift: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich lese nochmals. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt nicht, du bist sanftmütig und du bist demütig und weil du so sanftmütig bist und weil du so demütig bist, werde ich dich segnen. So denkt der normal Fromme. Er sagt was völlig anderes. Er sagt, ich habe das alles. Ich bin alles. Und von mir bekommst du alles. Und wegen mir wirst du überleben, nicht wegen dir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt, wenn du mit mir gehst, überlebst du. Und er sagt nicht nur, du überlebst, sondern du erträgst es. Wisst ihr, bis man hierher kommt, muss man manchmal die Schule durchlaufen. Muss man manchmal diese geistlichen Kämpfe erleben. Muss man das Drama im eigenen Leben erleben. In der Familie, in der Ehe, bei den Kindern, bei den Verwandten, in der Gemeinde, am Berufsalltag zerbrechen. Das alles ist, was geschehen muss. An der eigenen Krankheit verzweifeln. Wisst ihr, ich bin auch so ein Typ, das sage ich ganz ehrlich, man sagt ja, Männer sind wehleidig. Also ich glaube nicht, dass ich wehleidig bin, aber ich bin auch so ein Typ, also ich habe jetzt Dienst und wenn ich Dienst habe, dann habe ich mal nicht schlecht geschlafen, dann bin ich müde, dann bin ich nicht so fit. Und dann habe ich Schnupfen. Und dann muss ich noch husten. Und dann tut noch die Stimme nicht. Und dann schneide ich mich in den Finger oder habe eine Schrunde im Finger. Und bei mir ist dann so, irgendwann kommt dann der Punkt, ja, das hätte jetzt nicht noch sein müssen, versteht ihr? Alles andere ertrage ich in einer falschen Geistlichkeit, aber das nicht. Entschuldigung. So ist der Mensch. So ist er. Jetzt sagt die Bibel was, das ist so gigantisch. Zwei Bibelstellen. In Psalm 68, 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag, also dauernd, trägt er unsere Last. Entschuldigung, glaubst du das? Ich frage jetzt mal ganz dumm. Glaubst du, was da geschrieben steht? Trägt der Herr Jesus Tag für Tag deine Last, nämlich im nächsten Vers heißt, Gott ist unser Heil. Und da steht Jeshua, Gott ist unser Jesus. Also der Herr Jesus ist es, der das trägt. Glaubst du das, dass er deine Last, dein Versagen, die Umstände, auch der Ärger, dass die andere dich ärgert, alles, was hier zusammenhängt, dass er das Tag für Tag trägt, dass er sogar dich trägt, dass du dich selber ertragen kannst? Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Da steht wieder Jeshua, wieder Jesus. Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Das ist ja ungeheuer. Er sagt, der Herr Jesus trägt alle Last für dich. Er ist es, der Auswege hat. Und das ist jetzt das Entscheidende. Man schreibt wunderbare Sprüche, Gott enttäuscht nie. Naja, pass auf, dass du nicht Asaf-Sprüche auf dein Auto machst. Wenn du das drauf machst, dann musst du auch glauben. Und es ist aber so, Psalm 68, er sagt, du wirst nicht enttäuscht. Sobald du das glaubst, funktioniert es. Jetzt kommt das Nächste. Ist noch größer. Psalm 81, 7. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Ich sage euch einmal, wie das mir erklärt wurde vom Hebräischen her, wie das wohl gemeint ist. Du hast eine ungeheure Last auf deinen Schultern. Paulus sagt, ich habe Ärger ohne Ende, Ergriffe ohne Ende und noch die Sorgen für die Gemeinden jeden Tag. Also du kannst Sorgen haben wegen dir, wegen deiner Gesundheit, wegen deiner Ehe, wegen deiner Gemeinde, wegen deiner Kinder, wegen deinem Beruf, wegen deiner finanziellen Situation. Bei Älteren oft die Frage, reicht es? Wisst ihr, nicht nur geistlich, sondern auch finanziell. Wisst ihr, das ist ungeheuer. Und jetzt sagt die Bibel hier, das ist eine Last, die auf den Schultern ist. Also wenn man das richtig sieht, dann ist das wohl so, dass der Herr Jesus die Last lässt, aber mit der Hand unter die Last geht und deine Schulter wegdrückt. Er kann die Last auch wegnehmen, wenn er will. Aber manchmal ist es so, dass er die Last für dich trägt. Du brauchst sie nicht mehr zu tragen. Darum kommt der nächste Vers. Deine Hände müssen der Tragkorb nicht mehr tragen. Er trägt es für dich. Du musst dich nur ihm ausliefern, wie ein kleines Kind. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wir tun immer so, als wäre der Herr Jesus weit, weit weg. In Johannes 2, 25 sagt die Bibel was Ungeheures. Ich lese schon ab 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das heißt, er weiß, was in dir drin ist. Er weiß, was dich quält. Er weiß, was mich quält. Er kennt es in- und auswendig. Wenn es jemand gibt, der genau weiß, was da ist. Und wisst ihr, wir tun immer so, als wären wir Gott egal und wie wenn der Herr Jesus sich nicht drum kümmern würde. Ich sage es mal ganz hart, wir lassen es nicht zu, dass er sich drum kümmert. Wenn wir ihm etwas unterstellen, was gar nicht stimmt, dass es ihm egal ist, das stimmt überhaupt nicht. Das ist gelogen, das ist im Teufel sei Lüge. Sondern er weiß schon, was in meinem Herzen drin ist. Wenn ich mein Herz wie die Hanna, kennt ihr die Hanna, 1. Samuel 1, wenn ich mein Herz wie die Hanna ausschütte vor mein Jesus, dann passiert das Gleiche wie bei der Hanna. Da steht nämlich glasklar, ihr Gesicht veränderte sich. Sie war nicht mehr die Traurige, nicht mehr die Geplagte, nicht mehr die Elendigliche, sondern sie hat ihr Herz ausgeschüttet, dem, der sowieso schon wusste, was Sache war. Und dann hat er eingegriffen, aber hat erst eingegriffen, als ihr Herz ausgeschüttet hat. Wisst ihr, und jetzt muss man sich ja fragen, warum schreibt zum Beispiel die Bibel in dem Tor der Buße in das Sendschreiben, das ist ja Offenbarung 2 und 3, dauernde Beschreibung Jesu. Jetzt geht sie dauernd hin und sagt zum Beispiel 2,2, ich kenne deine Werke, deine Bemühung, dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Du hast sie als Lügner erfunden. Dann sagt er 2,9, ich kenne deine Werke und deine Drangsal, deine Armut, du bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. 2,13, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Ich weiß, dass du treu bist, mein Name nicht verleugnest. Er weiß das alles. Er weiß, wo ich wohne, er weiß, wo ich arbeite, er weiß, was ich für eine Familiensituation habe, er weiß, was ich für eine geistliche Situation habe, er weiß, was ich für eine finanzielle Situation habe, was ich für eine berufliche Situation habe. Er weiß alles. Wisst ihr, die Bibel geht davon aus. Darum hämmert sie uns das Ei. Dann 2,19, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben, dein standhaftes Ausharren, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber du hast eine Macke, du bist zu großzügig, du lässt diese Isabel laufen. Er weiß alles, er weiß auch meine Fehler. Jetzt guck du mal her. Verdammt er in irgendeiner diesen Sendschreiber einen? Er macht was völlig anderes. Er zeigt schonungslos, was los ist, und dann sagt er so, und jetzt mach das und das. Steht ihr? Das ist 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will nicht, dass jemand von uns verloren geht, sondern dass wir alle Raum zur Buße haben. Aber die Tür kann ja auch mal zugehen. Wisst ihr? Muss man aufpassen. Und er geht weiter. Im Sendschreiben Philadelphia sagt er, ich kenne deine Werke und ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Er sagt, niemand kann das ändern und kann schließen oder öffnen, wenn ich nicht will. Du hast eine kleine Kraft, hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Dann sagt er wieder, ich weiß, dass die Leute der Synagoge des Satans um dich rum sind. Er kennt das alles, er kennt den Abfall, das kennt er alles. Er weiß, was uns plagt. Und er zeigt einfach, was los ist. Auch Laodicea, die völlig abgefallene, sagt er, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Und er sagt, weil du so lau bist, spreche ich dich aus. Aber du kannst Gold kaufen. Aber du kannst Augensalbe kaufen. Aber du kannst deine Kleider weiß machen und du kannst zurückkehren, du kannst mir die Tür öffnen. Merkt ihr etwas? Der Herr Jesus wartet die ganze Zeit, dass wir endlich das glauben, was er sagt, dass er nämlich mein ganzes Elend regelt. Aber ich muss kommen. Warum sagt er in Matthäus 11? Kommt her zu mir.
Er sagt nicht, wurschtel du ruhig weiter in deiner Situation, ich werde mich drum kümmern. So denkt der Gläubige, das will er. Er will einfach da eine wursteln und dann erwartet er, der Herr greift jetzt ein. Und dann, wenn er nicht eingreift, wie er will, dann geht der Gläubige hin. Ah, oh, warum lässt Gott das zu? Er fängt an zu hadern und zu verzweifeln und vollends fast durchzudrehen. Dabei sagt die Bibel was ganz anderes. Sie sagt doch ganz kindlich einfach, komm her. Also der Jesus sagt, du musst zu mir kommen mit dem allem. Das ist der Haken. Das ist der ganze Haken von dem ganzen Spiel. Der Teufel sagt immer, Gott interessierst du nicht. Du bist zu schlecht. Du hast jetzt alles kaputt gemacht. Jetzt hilft dir der Herr nicht mehr. So redet der Teufel. Die Bibel ist völlig anders. Die Bibel sagt, egal was ist, komm her, sagt der Jesus. Wenn du mühselig beladen bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann komm. Weil es gibt etwas, das unser menschliches Hirn einfach nicht begreifen will. Und zwar, das ist Prediger 9 ab 10. Da sagt er vorher, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein, sei immer gereinigt durch Jesu Blut. Und dann sagt er, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, weil im Totenreich geht es nicht mehr. Er sagt einfach, du musst einfach angreifen, du musst vorwärts gehen, du musst die Umstände in dem Fall am Herr abgeben, aber du musst vorwärts gehen. Jetzt erklärt er etwas. Ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Wir sind Sklave Jesu Christi. Er bestimmt die Zeit, er bestimmt die Umstände. Wenn ich gehorsam bin und mit allem zu ihm komme, als mühselig und beladener, dann fängt er an, meine Umstände und meine Zeitschiene zu bearbeiten und zu verändern. Komme ich nicht, wisst ihr, was dann passiert? Dann brate ich weiter im eigenen Saft. Dann läuft es. Es hängt nur davon ab, dass ich nicht komme, dass ich nicht gehorsam bin. Galater 2,20. Die Gläubiger haben den Vers in der Praxis umgekehrt. Im Bibeltext steht, und ich denke, das ist einer der wichtigsten Bibelverse, die man auswendig kennen müsste und die müssen da dick unterstrichen sein. Denn ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Und wir haben es umdreht und sagen, ganz einfach, nicht ich lebe in Christus, sondern ich lebe. Und Christus spielt keine Rolle, man hat es einfach umdreht. Das heißt, wir haben einfach ihn auf die Seite getan. Und im Psalm 77,11 wird erklärt, wie ein wahrer Gläubiger, der alles am Herrn Jesus abgibt, was bei dem passieren kann. Aber versteht ihr, das ist jetzt keine Verzweiflung oder keine Leistung, wenn du alles am Herrn Jesus abgibst, gehorsam bist und zu ihm kommst. Das ist einfach normal. Wisst ihr, wenn ich jetzt, was bei mir passieren kann, einfach irgendwas kaputt mache. Ich bin so ein bisschen chaot. Also bei mir kann es passieren, dass ich ganz schnell sein will und dann steht da irgendwas Wunderbares in der Küche und dann geht der Ellenbogen ran oder der Finger und plötzlich bin ich geduscht mit Hemd, frisches Hemd, geiles frisch anzogen. 3 Minuten vorher ist dann plötzlich das Hemd nicht mehr weiß und braun. Dann ist alles. Wisst ihr, und dann bist du doch froh, wenn du jemand hast, der dir das Hemd abnimmt, in die Waschmaschine wirft, dir ein frisches Hemd rauslangt. Also versteht ihr, das ist doch normal. Und genauso normal und organisch ist es, oder wenn ein Kind etwas kaputt macht, ein Kind wirft was um, dann kommt die Mutter und putzt auf. Das ist normal. Und genauso ist der Jesus. Wenn ich was kaputt mache, komme ich einfach zu ihm. Das ist normal. Und darum sagt er auch hier, ich aber sage, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder, und ich sage, ich will das erleiden, die Änderungen, welche die rechte Hand des Höchsten, das ist der Jesus, getroffen hat. Das ist ganz einfach. Ich komme zu ihm, wenn ich mühselig und beladen bin und sage, Herr, ich bring dir jetzt alles, jetzt regle es. Aber jetzt muss ich natürlich weitergehen, muss sagen, regle es, wie du willst. Weil die Änderungen triffst du. Jetzt kann man sagen, ich ertrage es nicht. Viele Gläubige sagen, ich ertrage es nicht. Aber in Hebräer 4,15 sagt die Bibel, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wisst ihr, er hat Mitleid, selbst mit meiner Schwäche. Ich habe das lange nicht begriffen. Selbst wenn ich jetzt in meiner Schwäche kein Glaube aufbringe, dass er mir hilft. Auf die Idee, dass er dann statt, dass er sagt, du Ungläubiger, jetzt zahlst du den Preis, so denkt der Mensch. Dass er sogar Mitleid mit mir hat in meiner Schwäche, auf die Idee kommst du gar nicht. Die Bibel sagt's. Und jetzt sagt sie, weil das so ist, sobald du das glaubst, machst du Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit herzutreten zum Thron der Gnade. Jetzt kommst du zu meinem Jesus und sagst, Herr, obwohl ich jetzt glaubensmäßig wackle, ich komme trotzdem. Und jetzt erwartest du, dass diese Verheißung sich erfüllt, damit du nämlich Barmherzigkeit bekommst und Gnade, und zwar rechtzeitig. Das heißt, er hilft dir zur rechten Zeit, sobald du kommst. Ich kann das drehen und wenden, wie ich will. Ich kann das Thema von hinten, von vorne, von Seite, egal wie, ansehen. Es hängt immer am Gleichen. Es hängt immer an dem Punkt, ob ich komme oder nicht. Es hängt immer, ob ich es glaube, was da geschrieben steht, und dann komme. Ob ich aufgrund des Geschriebenen komme. Und dann wird der immer, es geht wie ein roter Faden durch, dann handelt er immer zu meinem Besten. Dann hilft er mir immer, holt mir aus dem Dreck raus, egal was passiert ist. Wisst ihr, das Grundproblem ist einfach das, dass der Mensch in seiner Art, wie soll ich sagen, zur Panik neigt. Und in Prediger 10,4, da steht, Gelassenheit verhindert große Sünden. Wisst ihr, wir neigen zur Panik. Ich kann euch bloß eins sagen, sobald Panik aufkommt, flieht. Flieht zu meinem Jesus und geht in die Gelassenheit. Und dann gehst du einfach hin und sagst, ich weiß, es ist nur wichtig, dass ich mit dir in Ordnung bin. Wenn jetzt alles um mich herum zusammenbricht, ist egal. Das ist die einzig richtige Haltung. Gelassenheit verhindert große Sünde. Wenn du nämlich anfängst, auf deine Panik zu hören und danach zu handeln, machst du in der Regel alles kaputt. Weil genau das will der Teufel. Er reizt dich, dass du aus der Deckung kommst. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Prediger 7, 16 bis 18 sagt, sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos. Weißt du darfst auch nicht deine eigenen frommen Maßstäbe nehmen, sondern du musst es so nehmen, wie der Herr es sagt. Und es gibt Dinge, da musst du einfach nicht perfektionistisch sei, sondern da musst du Perfektionismus opfern und sagen, Herr, ich weiß, dass es jetzt nicht klappt, aber ich will mit dir in Ordnung sein. Dein Blut ist mein Ein und Alles. Das reicht. Dann holt er dich raus. Wisst ihr, wir glauben immer, der holt mich nicht raus, weil ich bin ja nicht perfekt genug. Aber lass doch mal das Prediger 7, ab 16. Da steht klipp und klar, du gehst zugrunde, wenn du zu gottlos bist, und du gehst zugrunde, wenn du zu fromm bist. Falsche Frömmigkeit ist genauso schlimm. Wisst ihr, da kommt in Johannes 8, das sind die ersten 11 Verse, haben manche Bibelübersetzungen sinnigerweise weggelassen, was man da davor halten soll, da brauche ich nicht mehr drüber reden. Das ist die Perikope von der Ehebrecherin. Man hat sie im Ehebruch ergriffen. Das Interessante ist, der Mann im Ehebruch ergriffen gehört zwei dazu, oder? Wen hat man gebracht? Nur die Frau, der Mann hat man laufen lassen. Da seht ihr, was das für eine Lumperei war. Und dann geht der Jesus hin zu der Frau. Und das ist jetzt interessant. Nach einem mosaischen Gesetz hätte sie nicht begnadigt werden dürfen. Eine Ehebrecherin durfte man nicht begnadigen. Die Pharisäer hatten recht. Sie hätte gesteinigt werden müssen. Man hätte sie töten müssen. Und dann geht der Jesus hin und bückt sich, er kennt die Geschichte, und schreibt mit seinem Finger in den Staub, in den Boden. Wisst ihr, was er geschrieben hat? Das steht im Jeremia 17. Er hat die Namen der Pharisäer reingeschrieben. Da steht nämlich, er schreibt die Namen derer, die von mir abgefallen sind, in den Boden. Und die haben gewusst, was er schreibt. Die haben die Schrift gekannt. Und dann heißt, dann geht jeder hinaus, von seinem Gewissen überführt. Und dann steht sie allein vor ihm, Todeskandidatin. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, hat dich niemand verdammt oder verurteilt? Sagt sie, nein. Dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Es kann sein, du tust etwas geistlich oder menschlich und die ganze andere Fromme verdamme dich. habe ich oft genug erlebt. Oder vielleicht verdammt sie sich gar nicht. Du glaubst nur, dass sie sich verdammt. Das ist gleich schlimm. Das heißt, du musst dir bewusst sein, es ist alles nur eine Sache zwischen dir und dem Herrn Jesus. Wenn du zu ihm kommst, dann geht's wie bei der Sünderin. Er wird dir nur sagen, hör auf mit Sündiger und ich vergebe dir und bring dich durch. Aber ich muss kommen. Weil Jesaja 55, ab Vers 6, eigentlich der 9. Vers, ist es, sagt klipp und klar, Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Wisst ihr, ich bin viel zu dumm als Mensch, dass ich das alles durchschauen könnte. Ich bin vor ihm so abhängig, dass ich sagen muss, Herr, ich verstehe es nicht. Ich kann die Situation nicht retten. Ich könnte euch eine ganze Palette aufzählen von Situationen, die kann ich nicht retten. Ich bin ratlos, völlig ratlos. Am Anfang kam Verzweiflung. Ich sagte, wie soll das gehen? Ich muss geistlich kämpfen und dienen, wenn ich lauter Zeugs im Hals habe, wo ich nicht regeln kann. Irgendwann habe ich gelernt zu sagen, Herr, ist doch gar nicht mein Problem. Man geht hin, gibt zum Herrn Jesus und sagt, so, jetzt warte ich einfach. Deine Gedanken sind anders. Du bringst die Änderungen. Du wirst eingreifen. Ich gucke, dass ich mit dir in Ordnung bin und der Rest ist nicht mein Problem. Und dann kommt Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Ich muss nur den Herr Jesus lieb haben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Dann wird er alles so steuern, dass mir zum Besten ist. Wisst ihr, was dann passiert? Also ich muss jetzt leider etwas tun, das ist jetzt eine Kurve. Ich habe ja gesagt, wie komme ich von Psalm 73 zu Matthäus 11, 28? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Aber jetzt machen wir nochmal einen Rückwärtsgang rein und machen nochmal eine Schlaufe und gehen nochmal im Psalm 73. Nämlich Asaf macht Matthäus 11, 28, bildlich gesprochen. Und jetzt sagt er etwas ab Vers 22. Da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. So sind wir oft. Wir sind unverständig, wir begreifen Gott nicht, wir denken, Gott sei wie wir. Und dann sagt er, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Und dann erklärt er, dass der Herr ihn hält. Er sagt, dennoch bleibe ich bei dir. Ich komme, Matthäus 11, 28, und komme mühselig und beladen und erwarte, dass du mir hilfst. Und jetzt kommt das, was dann passiert. Dann passiert was Ungeheures. Und neben dir begehre ich nichts auf der Erde. Und dann passiert nämlich etwas. Und dann wird plötzlich der Jesus immer wichtiger. Er ist Wichtigste in meinem Leben. Und dann in Vers 28, dann geht's zum Höhepunkt. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Also dann kommt das Herz zur Ruhe. Jetzt können wir sagen, wunderbar, aber neutestamentlich. Wisst ihr, wer genau so aufgestellt war? Obwohl er verworfen wurde, gesteinigt wurde, ausgepeitscht wurde von den wirklich schlimmen, nichts taugenden Korinther, verlästert wurde, die Frommen haben ihn verlästert, alles, was man sich vorstellen kann. Und dieser Paulus sagt, ausgerechnet im Korintherbrief, 2. Korinther 1, 10, mit dem ich dich auch schließe, weil das ist der Deckel, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wisst ihr, es gibt eine einfache Sache. Es gibt sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen zwei Worte für retten. Das eine Wort meint immer mit retten in den Himmel kommen. Mich vom Teufel retten, von der Sünde, von der Verdammnis. Und das zweite Wort, das steht hier aus, zweite, heißt immer mich aus dem Elend retten. Also Matthäus 11, 28, komm mühselig beladen und er rette mich. Ich habe Änderungen, die ich nicht verkrafte. Ich komme zu ihm, er rette mich. Ich mache es wie die Hanna, ich schütte mein Herz aus, er rette mich. Ich mache es wie der Elia, ich schütte mein Herz aus, er rette mich. Ich mache es wie der Asaf, ich schütte mein Herz aus, bin völlig ehrlich vor ihm und er rette mich. Er holt mich aus dem Elend raus und das steht hier. Und Paulus sagt was ganz Einfaches. Ich erinnere mich, sagt er, du hast mich früher gerettet. Ich erwarte jetzt in meiner geistlichen Haltung, dass du mich jetzt rettest. Das heißt, Matthäus 11, 28 ist der Normalzustand meines Lebens und ich bin voll Hoffnung, dass du es auch zukünftig tun wirst. Ich sage es mal vorsichtig. Ein Mensch, der so gesinnt ist, ist nicht erschütterbar. Da kann auch in der Endzeit kommen, was will, er ist nicht zu erschüttern. Du bist dann wie auf dem Berg der Verklärung. Sie sah nichts als Jesus allein. Aber Geschwister, lass mich nochmal ein einziger Punkt in den Mittelpunkt stellen. Der Jesus sagt, komm her. Ich muss kommen. Ich muss kommen, meine ganze menschliche Vorstellung wegwerfen. Ich muss kommen zu ihm, glaube, dass genauso geht wie bei all diesen Bibelstellen. Wenn ich komme und mit ihm in Ordnung bin, dann ist der Rest egal. Dann kann ich noch so unperfekt sein, noch so versagen, in noch so einer üblen Situation. Er wird mich retten. Wisst ihr, wo mein Problem ist und euer Problem? Der Jesus hat eine furchtbare Aussage gemacht über die Endzeit. In Lukas 18. Er beschreibt den Glaube der Witwe, die zum Richter kommt. Und die Witwe hat geglaubt nach Matthäus 11, 28. Und da sagt er, meint ihr, wenn ich komme, wir stehen vor der Wiederkunft Jesu, dass ich den Glauben auf Erden finden werde? Das heißt, der Teufel greift unseren Glauben an. Dass wir wie die kleinen Kinder zum Jesus kommen und glauben, dass das, was er geschrieben hat, stimmt und dass er uns aus dem Dreck rausholt, dass er uns rettet, unsere Situation in Ordnung bringt und dass, wenn ich nur mit ihm gereinigt bin durch Jesu Blut, in Ordnung bin, dass er sich um den Rest kümmert, wenn ich zu ihm komme. Er sagt ganz einfach, das ist das Kampfgebiet. Wir müssen nur kommen wie die kleinen Kinder, in kindlichem Glauben, und er wird handeln. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für ein Elend, wenn wir, so wie es der Johannes gemacht hat, dir den Rücken zukehren. Was für ein Elend, wenn wir anstelle, dass wir dein Lockruf, dass wir kommen sollen, wenn wir mühselig und beladen sind, dass wir stattdessen im Hader, im Elend, in der Unzufriedenheit, in der Enttäuschung herumhängen. Gib uns einfach Gnade, ich möchte es auch für mich bitte, für jeden von uns, dass wir lernen, weder links noch rechts vom Pferd zu fallen, sondern in völliger Gelassenheit einfach zu erwarten, dass wenn wir zu dir kommen, dass du alle unsere Mühe, unsere Lasten uns entweder abnimmst oder, so wie es im Psalm 68, 20 und im Psalm 81, 7 steht, unsere Schulter einfach wegtust und dass du alles für uns trägst, dass du uns durchbringst. So wie Paulus gesagt hat, wir erwartet, nachdem du uns in der Vergangenheit gerettet hast, dass du uns jetzt in der heutigen Situation, wo wir heute drinstecken, rettest und rausholst und auch zukünftig uns nicht im Stich lässt. Und du bist der, der dich lügen kann. Und wenn du das gesagt hast, dann wird es auch passieren. Jetzt gib uns einfach Gnade, dass das Lukas 18 auf uns nicht zutrifft. Dass wir wie die kleinen Kinder das im Glauben einfach annehmen und kommen. Gib uns den Mut zu kommen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.